Hallo ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und willkommen zurück zu Kohle, Currywurst
Mord,
und
was hast du
Salz.
uns denn diesmal Schönes mitgebracht?
Ja, also Bette gibt ihren Senf dazu und ich habe euch was mitgebracht. Diesmal gehen wir in die Heimat und wir gehen in die End-80er Jahre. Wie hast du Ende der 80er deine Zeit vertrieben?
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, glaube ich. Also, ich kann mich nur an Musik noch erinnern, aber ansonsten habe ich da jetzt nicht so viele Erinnerungen dran.
Ja, also wir gehen wieder in ein bekanntes Szenario, etwas, was bei uns häufig vorkommt. Es geht um ein junges Mädchen. Es ist Ende der 80er. Einige meiner Quellen sagen 86, manche sagen auch 87. Die Zeitungsartikel, die ich gefunden habe, die haben da zwei unterschiedliche Aussagen. Und zwar sind wir, wie gesagt, Ende der 80er und das Ruhrgebiet steckt im Wandel. Die großen Zechen machen dicht und ja, die Arbeiterschichten müssen sich umstrukturieren. Viele Menschen sind in der Zeit arbeitslos. Für die Jugendlichen wie in der Stadt Herne ist so das Nachtleben der einzige Halt. Damals sind so genannte Pop-up-Diskos ziemlich in.
Was ist das?
Und das sind so Walddiskos oder Diskos in der Natur, wo die Sachen halt so für ein, zwei Nächte aufgebaut werden. Ein bisschen illegal und wahrscheinlich auch Alkohol ausgeschenkt wird ohne Lizenz und dann nach 2 Tagen verschwindet das Ganze, natürlich auch wenn die Polizei kommt. Also quasi so eine Party im Freien, aber so ein bisschen illegal, weil es natürlich nicht erlaubt ist.
Oh, okay. Klingt spannend. Klingt nach Abenteuer.
Ja, und hier läuft natürlich zu der Zeit Modern Talking, Madonna und auch Nina. Hier trifft man seine Freunde, trinkt ein bisschen Bier und manchmal hat man auch eine kurze Romanze. Für Sabine, die 16 Jahre alt ist, ist das Ganze ganz aufregend. Das ist das zweite Mal, dass sie überhaupt zu sowas geht. Und sie freut sich schon riesig und hofft natürlich auch, dass sie jemanden kennenlernt. Aber hauptsächlich hat sie sich mit ihren Freundinnen verabredet. Ja, Sabine hat sich so ein bisschen die Haare toupiert, trägt so ein Zopfgummi. Die Haare sind auftopiert, sie trägt eine Jeans und schöne weiße Turnschuhe und dann darüber noch eine Jeansjacke und so ein paar, wie nennt sich das, Button quasi an ihrer Jeansjacke und ein paar bunte Flicken. Und sie möchte eigentlich erwachsener wirken, als sie eigentlich ist, so mit ihren rötlich-braunen Haaren und hat auch sich sehr grellen Lidschatten aufgelegt und einen pinken Lippenstift und ordentlich Rouge.
In den 80ern.
Ja, also sie ist aber auch so vom Wesen sehr quirlig, das sagen zumindest ihre Freundinnen. Sie ist so auch so eine Frohnatur und hüpft immer durch die Gegend und das Make-up und das Outfit passt auch so zu ihrer Persönlichkeit. Sie ist sehr beliebt und tanzt halt auch sehr gerne und sie genießt auch Aufmerksamkeit. Sie ist auch so ein kleiner Rebell in der Schule und gibt der Lehrerin meist Widerworte und ist auch so ein bisschen frech, aber nie respektlos. Aber sie ist auch das einzige Kind und ja, sie ist so die Prinzessin zu Hause. Ihr Vater arbeitet im Schichtdienst, sorgt für das Geld und die Mutter kümmert sich um die Familie. Aber an diesem Abend ist Sabine frei und ja, sie betritt diesen Discoplatz mit grellen Lichtern. Und, da ist dann auch eine Tanzfläche und in der Nähe vom Kanal. Und viele rauchen einfach, weil das gerade sehr in ist. Und trotz dessen, dass es so draußen ist, ist da so ein Zelt drumherum aufgebaut, also so eine Art Pavillon. Das kann man dann auch schnell innerhalb von 2 Tagen wieder abbauen. Und die Luft da drin in diesem Pavillon ist halt sehr schwer. Es riecht nach Schweiß, billigen Parfüm und Bier.
Ja, nein, gerade diese Mischung billiges Parfüm und Bier.
Da warst du doch bestimmt auch.
Nein.
Okay, dann nicht. Ja, also wie gesagt, es klingt wie so ein billiges Klischee aus einer Diskothek in den 80er Jahren. Aber die Welt ist da voller Glitzer und Rauchen oder die Gefahr des Rauchens nimmt zu dieser Zeit noch keiner so wirklich ernst. Zwischen den Gästen fällt einer auch ein bisschen besonders auf, und zwar Thomas. Der ist ein bisschen älter als Sabine. Und ja, die kennen sich aber aus dem Viertel. Er ist quasi in der Nachbarschaft groß geworden. Manche finden ihn sehr charmant und andere sagen, boah, der ist ganz schön cholerisch. Er hat allerdings ein Auto und dadurch ist er bei den jungen Mädels eigentlich sehr beliebt. sagen so, ah, ne, das ist so schön, wenn da ein Junge ein Auto hat und der kann ans Rumfahren, und das finden sie so ganz attraktiv. Sabine bemerkt ihn und er bemerkt sie. Er lädt sie auch ein, mit ihr noch etwas zu trinken. Sabine, die mit ihren 16 Jahren irgendwo zwischen Mädchen und einer jungen Frau steckt, ist das auch ziemlich aufregend, wenn ein älterer Typ dir dann was ausgibt. So der erste Flirt, ne? Vielleicht, weil er auch so selbstbewusst wirkt, oder vielleicht findet sie auch so im ersten Moment was an ihm und sie fühlt sich geschmeichelt. Aber später wird sich herausstellen, dass diese Einladung die letzte Entscheidung ihres Lebens ist.
Ach du Schreck, das klingt ganz, ganz schrecklich.
Während also ihre zwei Freundinnen, mit denen Sabine hergekommen ist, Pavillon sind und davon ausgehen, dass sich Sabine draußen auf der Partyfläche befindet, passiert jetzt erstmal gar nichts, aber nach einer gewissen Zeit machen sie sich doch Sorgen und gehen aus diesem Pavillon heraus und suchen halt die Fläche nach Sabine ab. In den 80er Jahren gibt es halt auch kein Handy, dann kann man nicht prüfen, hey, wo bist du jetzt gerade? Gucken sie sich um und bitten dann auch umstehende Leute oder umliegende Leute, die Sabine auch kennen, um Hilfe.
Ja.
Aber niemand kann was sagen, wo Sabine jetzt letztendlich hingegangen ist. Hinterher sagt man, dass ja ein anderer junger Mann beobachtet hat, wie Sabine mit dem besagten Thomas diese Disco-Fläche verlassen haben soll.
Aha.
Mittlerweile ist
Also es sind
es,
immerhin Leute, denen das aufgefallen ist, ne?
genau, mittlerweile ist es draußen kühl und die Straßenlaternen sind an und werfen auch ihr Licht über die Tanz- und Parkplatzfläche. Thomas öffnet die Autotür. Sabine steigt ein. Niemand ahnt, dass sie nie wieder lebend nach Hause kommen wird. Nachdem sich dann die besorgten Freundinnen von Sabine bei den Eltern von Sabine gemeldet haben, also meldet die Mutter Sabine als vermisst. Sabine ist nämlich nicht nach Hause gekommen und das ist untypisch. Sie ist immer wirklich wieder da und auch immer mit ihren Freundinnen zusammen und gemeinsam nach Hause zurückgekehrt. Also das andere Mal in der Disco-Bar oder auch wo sie sonst mal unterwegs war. Die Eltern rufen ihre anderen Freundinnen noch an und die Polizei wird, wie gesagt, eingeschaltet. Zunächst denkt man an jugendlichen Leichtsinn. Vielleicht hat ja Sabine doch die Liebe ihres Lebens kennengelernt, ist ausgerissen oder übernachtet jetzt bei ihrer neuen Bekanntschaft. Es spricht sich auf jeden Fall schnell im Ruhrgebiet herum, Sabine ist weg. Wenige Tage später, von Sabine hat man immer noch nichts gehört, macht ein Spaziergänger am Kanal eine furchtbare Entdeckung. Sabines Leiche liegt nicht weit entfernt von der Discofläche, wo sie zuletzt gesehen wurde.
Das ist ja schrecklich.
Sie liegt da so am Rand zwischen so Schlick und ein paar Pflanzen mit dem Gesicht nach unten. Der Schock sitzt tief. Zeitungen betiteln die Story dann als junges Mädchen tot im Kanal. Ja, und für die Stadt Herne ist das so ein kollektiver Schockmoment. Während die Familie von Sabine und Freunde sehr trauern, verfallen andere Eltern natürlich in Angst. Und es entsteht Misstrauen in Sabines Viertel. Wer könnte damit zu tun haben? Die Leute fragen sich, wem kann man jetzt noch trauen? Ist das wirklich ein Täter unter uns? Oder wer steckt da wirklich hinter? Die Kripo rollt den Fall groß aus. Aber Betty, du weißt es ja selber. Ende der 80er ist so diese Ermittlungsarbeit ohne DNA-Analyse sehr schwierig. Man kann zwar Spuren sichern an Sabines Leiche und man findet auch unter ihren Fingernägeln ein paar Hautfetzen. So wirklich kann man die ja nicht, ja, auswerten. Die Polizei vernimmt mehr als ein Dutzend Zeugen. Immer wieder führt so die Spur zu Thomas, dem jungen Mann, mit dem Sabine die Disco verlassen hat. Und er hat auch kein Alibi. Man findet auch ein paar Spuren in seinem Auto, kann aber natürlich nicht sagen, dass sie von Sabine sind oder von etwas anderem. Und er sagt, die 80er, dass, also du kannst halt Spuren sichern, aber sie nicht auswerten.
Aber ich finde es faszinierend, dass die Polizei derzeit die Sachen wirklich ganz akribisch gesammelt und gehortet hat. Und für die Fälle, dass es später einmal möglich sein wird, sozusagen die immer noch bereit liegen.
Ja. Hinterher meldet sich eine weitere Zeugin und sagt halt, dass sie dieses Auto von dem Thomas auf einem Parkplatz in der Nähe der Diskothek gesehen haben soll und merkwürdige Streitgespräche gehört hat oder Streitgeräusche, sich dabei aber nichts gedacht hat, weil dieser Parkplatz in der Nähe von dieser Pop-Up-Disco auch dafür bekannt war, dass man da mal als junger Erwachsener oder als Teenie da zum Knutschen und zum Rummachen hinfährt.
Oh, zum Rummachen.
Das muss ja nicht gleich alles zum Sex führen. Ein bisschen Knutschen ist doch auch okay.
Ja, ich stelle mir dieses ungeschickte Gefummel der Teenager. Und ja, gut.
Vielleicht haben sie auch einfach nur geredet.
Glaubst du dran?
Also dann wäre sie ja jetzt nicht tot, ne?
Ich fürchte.
Oder vielleicht hat sie ihm was Freches entgegengebracht mit ihrer Art. Wer weiß.
Ja.
So, dass Thomas G. kurzzeitig, man kann ihm tatsächlich nichts nachweisen, obwohl man einige Spuren bei ihm gefunden hat. Also wird er wieder freigelassen. Wie gesagt, in den 80er Jahren gibt es keine DNA-Analyse, keine Handyortung, keine digitalen Spuren. Und man muss sich auf Zeugenaussagen und klassische Kriminalarbeit verlassen. Die Polizei arbeitet mit großem Druck und in Herren und Umgebung herrscht weiterhin große Angst. Eltern verbieten ihren Töchtern, abends noch in die Disco zu gehen. Jugendliche tuscheln und fragen sich, ob man Sabine hätte retten können. Dann machen wir einen Schnitt, denn es ist viele, viele, viele Jahre später. Zwar sind wir jetzt in einer Polizeistation in Herne und es ist 2006. Einem Polizisten gegenüber sitzt Thomas G., der zweifache Familienvater. Es ist Januar und er sagt dem Polizisten gegenüber, ja, ich gebe alles zu. Ich habe sie umgebracht. Ich war schon immer heimlich in sie verliebt, aber sie hat mich abgewiesen, sie hat mich ausgelacht. Und der Polizist auf der anderen Seite ist total verwirrt, weil eigentlich geht es gerade um einen sexuellen Übergriff, den Thomas G. begangen haben soll. Dieser gesteht aber den Mord an Sabine. Also quasi 20 bzw. 19 Jahre später steht Thomas G. dann vor Gericht.
Und wie, also gut, also das ist ja überraschend, dass er das gestanden hat. Das ist ja schon mal sehr positiv zu werden.
Einige Monate später ist der Gerichtssaal in Bochum. Die Journalisten drängen sich eng aneinander und die Eltern von Sabine sitzen auch stumm in der ersten Reihe. Sie wollen Antworten, aber es gibt kaum Antworten. Thomas G. schweigt größtenteils. Nur ab und zu gibt er knapp ein paar Sätze von sich. Die Staatsanwaltschaft zeichnet das Bild eines Mannes, der Sabine für sich wollte. Und als sie seine Verliebtheit und seine jahrelange Obsession nicht erwidert hat, wollte er nur eins, sie töten, weil sie nicht spurte. Am Ende steht das Urteil, Thomas G. ist schuldig und wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Bild von dem liebenden Familienvater, der sehr hilfreich ist, und für jede ältere Nachbarin, die Einkäufe hochtrieben oder Reparaturen in deren Wohnung macht, passt also nicht so ganz. Was bringt so ein Urteil schon für Sabines Eltern? Es bleibt nur ein Gefühl, das Kind ist weg. Nichts, was man tun kann, macht diese Tatsache je wieder gut. Nach dem Prozess bebt die Öffentlichkeit und der Fall bleibt lange in der Aufmerksamkeit. Doch für die Familie bleibt die Wunde offen. Ihre Eltern berichten später, dass Sabine voller Pläne war. Sie wollte eine Ausbildung machen, vielleicht Friseurin werden, vielleicht etwas Kreatives. Aber all das konnte sie nicht mehr, weil man ihr in der Nacht, als sie 16 Jahre alt war, in der Diskothek bzw. in der Nähe der Diskothek auf einem Parkplatz das Leben genommen hat. Alles endete in dieser Nacht. Für Herne blieb der Fall ein mahnendes Beispiel und die Zeitungen bringen Jahre später auch noch rückblickende Berichte über Thomas G. Dieser Fall prägte ein ganzes Lebensgefühl, die Angst, dass selbst eine Disco-Nacht einmal Spaß haben nicht mehr sicher ist. Und das macht es ziemlich tragisch. Sabine wollte einfach nur einmal tanzen und einmal wieder Spaß haben und ihr Leben fing gerade erst an. Und stattdessen wurde sie zum Opfer. Also es ist tatsächlich so, dass man hinterher auch sagt, dass eine der beiden Freundinnen, die Sabine begleitet haben, auch jahrelang danach noch in psychischer, also in therapeutischer Behandlung war, weil sie sich das einfach nicht verzeihen konnte, dass sie quasi in diesem Zelt war, in diesem Pavillon und dass man Sabine halt alleine gelassen hat. Also die macht's, also das hat die jahrelang nicht verkraftet. Die beiden Mädels haben auch 2 Jahre gebraucht, bis sie überhaupt erstmal wieder ausgegangen sind, die beiden Freundinnen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja etwas, was einen zutiefst erschreckt. Und gerade wenn man noch jung ist und dann kann man das gar nicht fassen. Man hat ja auch so einen guten Glauben in die Welt und in das Leben und darin, dass alles gut wird. Und dann passiert sowas. Die Welt ist nicht gut, das sieht man dann. Aber das ist für einen Jugendlichen einfach ganz schrecklich, diese Erfahrung.
Ja, also der Fall von Sabine erinnert
Ja.
uns daran, wie zerbrechlich das Leben so ist, ne? Eine einzige Entscheidung und dann denkst du dir mal, Mensch, dann trau dich doch mal, sprich den doch mal an oder den kennst du doch aus der Nachbarschaft, der tut dir schon nichts. Und dann entscheidet so eine Entscheidung über Leben und Tod und jetzt Jahrzehnte später bleibt dann die Erinnerung an ein junges Mädchen, die gar keine Zukunft mehr hat, beziehungsweise haben konnte, werden sollen. Stattdessen blieb sie für immer 16. Ja, die Eltern von Sabine haben das Ganze nie wirklich verkraftet, haben sich dann auch getrennt und der Vater ist dann hinterher arbeitslos geworden, was jetzt nicht mit dem Fall von Sabine unbedingt zu tun haben muss, aber er hat halt selber immer noch so ein bisschen ermittelt und selber nochmal immer wieder Leute befragt aus der Nachbarschaft, ob sie nicht noch was gesehen haben, während die Mutter so ein bisschen dem Alkoholismus verfallen ist.
Oh. Ja, das ist natürlich heftig. Vielleicht nicht, dass sie da schon vorher war, oder?
Nee, war sie nicht. Also vorher war alles soweit gut zwischen den Eltern und auch bei der Mutter und dem Vater jeweils.
Denn sonst hätte man ja auch sagen können, also, weißt du, wenn Eltern da sowas egal ist, ne, dann achten die Kinder auch nicht mehr so auf sich oder werden vor Gefahren gewarnt, die nötig sind.
Ja, man muss natürlich auch sagen, Thomas G. war ja dann verheiratet, als das 2006 dann aufgeklärt wurde. Und auch da können ja die Kinder und auch seine Ehefrau nichts dafür. Auch da wurde ja eine Familie zerstört und die Familie von Thomas G. wurde dann auch so angegangen, dass sie wegziehen musste. Und ja, tatsächlich. Ja, ist dann die Familie verzogen, weil auch die Kinder von anderen Kindern in der Schule beschimpft wurden. Die Frau wurde beschimpft, so von wegen, du bist mit einem eiskalten Mörder verheiratet. Und der Psychoterror war dann so schlimm, dass man auch bei denen Eier ans Fenster geworfen hat und solche Sachen.
Oh, das ist
Da, ja,
krass.
und dann mussten sie wegziehen.
Das ist aber krass.
Man weiß ja letztendlich nicht unbedingt, wer es war, aber ja. Also das ist dann nochmal die andere Seite, wo es auch Opfer gibt, die unschuldig sind.
Ja, auf alle Fälle, ne? Würde ich auch sagen.
Das war der Fall von Sabine und das war jetzt der heutige Fall. Kein Urlaubsspezial mehr, sondern ein Fall aus der Heimat.
Es ist auch Zeit, dass wir wieder zu Hause sind, aber es ist ja auch viel näher, ne? Aber oft sind solche Opfer dann so total vergessen irgendwie, gerade wenn sie hier bei uns so im Ruhrpott sich treffen oder finden und während andere dann so spektakulär sind, ne? Ich
Ja.
finde das für die Menschen, also für die Freunde auch von ihr eine sehr schlimme Erfahrung und es gibt also auch irgendwie scheinbar keine Möglichkeit, an der Situation irgendwas zu ändern gerade, ne?
Also wie gesagt, jetzt nach so vielen Jahren scheint es den Freundinnen wieder gut zu gehen. Sie haben ja mittlerweile auch selber Kinder, haben selber geheiratet, aber vergessen tut man sowas nie. Ich meine, auch 16, 17, das ist auch ein Alter, da vergisst du nicht, wer damals deine Freundin war. Man hat vielleicht keinen Kontakt mehr, aber du kannst dich schon noch an sie erinnern, vor allem wenn sowas Schreckliches passiert ist und du dich dann immer fragst, wie wäre das jetzt? Hätten wir heute noch Kontakt? Wie würde es ihr jetzt gehen? Und so 16, 17, wo so die Phase ist von der besten Freundin zum Freund, wo die Freundinnen aber noch sehr prägen, das ist schon schwer.
Ja, das finde ich auch. Wahrscheinlich werden die ihre Kinder ganz besonders warnen.
Ja, ihr Lieben, das war's dann heute schon von uns und wir hoffen, ja, dass ihr immer vorsichtig seid. Geht niemals alleine, nehmt immer eine Freundin mit und trennt euch nicht. Geht vielleicht sogar zusammen auf die Toilette, oder wartet aufeinander und lasst euch nicht aus den Augen. So Mädels unter sich, das ist auch immer eine schwierige Sache.
Ja, das stimmt, finde ich auch. Aber ich finde es natürlich auch wieder dann so lustig, wenn so ein ganzer Mädelsclan aufs Klo geht. Aber Besser ist es mitunter.
Das ist schon so wieder klischee-mäßig.
Ja. Ja, gut, dann passt auf euch auf, lasst euch nicht klauen und achtet auf euch. Und noch eine schöne, wunderschöne neue Woche.
Ja, die wünschen wir euch. Bis dann, ihr Lieben.
Ciao.